Es ist immer wunderbar, zusammen zu singen. Vielen Dank für die gute Anleitung und wunderbar, auf das Wort sich zu konzentrieren. Und es ist schön, dass ihr jetzt alle dabei seid, hier im Saal oder genauso ihr, die ihr online zuhört. Schön, dass ihr dazugeschaltet habt und einfach miterlebt diesen Gottesdienst und auch diesen Segen, den Gott uns allen schenkt. Das Thema lautet die Gemeinde als Beispiel gelebten Friedens. Und diese Tage sagte ein Mann unserer Gemeinde zu mir, er sagt, ich bin ein Patriot unserer Ortsgemeinde. Ich denke, wow, ist das nicht so hoch gegriffen? Er sagt, ich bin so begeistert für unsere Ortsgemeinde, ich bin ein Patriot unserer Ortsgemeinde. Und zeugt auch mein Leben, das Leben von Lili und mir davon, dass wir Patrioten Jesu Christi sind, dass wir also ihm folgen, ihm dienen. Und wo kommt das Leben der Gemeinde zum Ausdruck? Natürlich vor Ort, da wo man wohnt, da wo man zusammenkommt und da wo man eben Gemeinde hautnah erleben kann. Und heute Morgen will ich euch somit hineinnehmen in das Thema die Gemeinde als Beispiel gelebten Friedens, in der Weise, dass ich zum einen etwas aus dem Alten Testament aufzeige, uns dann ins Neue Testament führe und über diesen Weg dann in den Bereich wir uns hineinbegeben, wo wir überlegen, wie wir nun gemeinsam und in unserer Zeit nun den Frieden leben dürfen und wie dieser Friede zum Ausdruck kommt. Der Hintergrund meiner Predigt ist aber folgender, eigentlich eine Enttäuschung. Eine Enttäuschung insofern, dass als eine unserer Töchter 10 Jahre alt war, es auf einmal hieß, dass die Bundesregierung das Militär entsendet nach Jugoslawien. Damals gab es noch Jugoslawien, was jetzt Kroatien, Montenegro und so weiter heißt, ja, Slowenien. Das war ein vereintes Land. Und da gab es so viele Unruhe, dass die Bundesregierung zum ersten Mal in Europa Militärflugzeuge entsandt hat, um in Europa zu bombardieren. Und wir hatten gerade Geburtstag gefeiert, eine der Töchter war 10 Jahre alt und es war abends, die gingen schlafen und ich war dabei am Helfen beim Aufräumen in der Küche, machte das Radio an und hörte das. Und die war zutiefst enttäuscht und sagte mir, was für eine Zukunft haben wir als Familie, wenn ich vor allen Dingen bedenke, was so erwachsene Leute erlebt haben in der Vergangenheit, dass auf einmal das dann heißt, der Papa wird einberufen als Reservist oder wie immer auch und muss jetzt weg, um für sein Land zu kämpfen. Und irgendwie bekam ich so ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Ich sagte, ich will für die Familie da sein, nicht irgendwo in der Welt für irgendwelche Ordnung sorgen. Viele Jahre sind vergangen. Letztes Jahr Myanmar. Das ist der Hintergrund meiner Predigt. Da hören wir, Myanmar, ja weit weg in Asien, aber doch so hautnah, weil Missionare dort sind, weil bekannte Leute aus unserem Freundeskreis dort sind, dort waren, sich einsetzen für die Gemeinde Jesu und auf einmal sagen sie, das Militär hat die Herrschaft übernommen, Regierung ist gestürzt, der eine, der andere werden abgeführt, Leute werden umgebracht, es ist ein Durcheinander sondergleichen. Ich denke, Herr, wie geht das bloß? Warum und in dieser Welt? Und dann nicht zuletzt jetzt dieses Jahr Afghanistan. Das ist so der Hintergrund meiner Predigt, dass ich mir gesagt habe, wie ist das eigentlich, was kann die Gemeinde für ein Zeichen setzen in der Welt, wo auf einmal so ein Afghanistan da ist, so ein Myanmar da ist oder sogar mitten in Europa gebombt wird und unsere Regierung sich mitbeteiligt hat. Kann die Gemeinde ein Zeichen setzen für Frieden, für Versöhnung und wenn ja, welches? Was ist dieses Zeichen? Das war der Hintergrund meiner Predigt. Und dann habe ich zum einen den Psalm 133 gelesen und er lautet, siehe wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht zusammenleben. Es ist wie das feine Salböl auf das Haupt Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, das vom Hermann herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr Segen. Wenn Brüder und Schwestern in Eintracht beieinander wohnen, dort verheißt der Herr Segen. Der Psalm 133 ist ein Psalm, um ihn mal so einzuordnen, ein Wallfahrtslied. Wallfahrtslieder waren Lieder, die man gesungen hat, während man zum Gottesdienst zog. Das heißt, die Hebräer, die hatten ja nur 3, 4, 5 Mal im Jahr ihre Haupttreffen in Jerusalem im Tempel und da zogen sie hin und während des Gehens, das ja oft tagelang auch dauerte, marschierten sie und sangen Lieder. Und unter anderem sangen sie dieses Lied. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn man in Eintracht, im Frieden beieinander ist. Oder die andere Einordnung ist die, dass man bei den Stufen des Tempels, und da gab es ja ganz viele Stufen, bevor man zum Tempel hochging, und auf jeder Stufe, die waren dann sehr, sehr weitläufig, diese Stufen, sang man eine halbe Strophe, dann die nächste Strophe, die nächste halbe Strophe, die nächste. Und so sang man diesen Psalm und verinnerlichte ihn. Dass man verinnerlichte den Gedanken, es ist wunderbar, wenn man zusammenhält. Und hier wird das Bild dann gebraucht, wie das Öl, das herab... Habt ihr das schon mal erlebt? Dass bei euch so Öl im Gesicht herabfließt? Nein, ich hoffe nicht, oder? Aber zu der Zeit war das ein tolles Bild, weil jeder wusste, dass jeder Mann ein Bart tragen muss, und jeder wusste, wenn Könige oder Priester gesalbt werden, da kam also der Salbt mit einem Ölfläschchen und hat das einfach auf den Kopf ausgegossen. Und dieses war ein Zeichen, du bist ein Gesandter Gottes. Dies war ein Zeichen, du bist von Gott herausgerufen. Das war ein Zeichen, du sorgst jetzt für Frieden, für Ordnung. Du vermittelst jetzt die Botschaft Gottes weiter. Je nachdem, ob man Prophet oder König war, waren die Aufgaben recht unterschiedlich. Und dieses Öl, das dann herabfließt in den Bart hinein und bis in die Kleidung dann auch so beschmiert, das war nichts Schlimmes. Das war ein Zeichen, wow, Gott steht zu mir. Das ist was Tolles. Gott ist auf meiner Seite. Ich bin auf der Seite Gottes. Und dieses Bild gebraucht also der Psalmist im Psalm 133, um so die Harmonie darzustellen, um aufzuzeigen und zu sagen, schaut mal, Glück, Dankbarkeit, Zufriedenheit, Ausgeglichenheit, all das gehört dann dazu, wenn ihr zusammenhält. Und als ich diesen 133. Psalm las, habe ich erneut darüber gefreut und mir gesagt, wie wunderbar und schön ist es doch, wenn also Harmonie da ist und wenn die Gemeinde hoffentlich auch so lebt, dass sie für Ordnung und für den Zusammenhalt sorgt, für Ausgeglichenheit und vieles mehr. Und dann schaute ich in das Neue Testament rein, natürlich in die Apostelgeschichte, und zwar um zu schauen, wie nun dieser gelebte Friede in der Urgemeinde, in der ersten Christenheit so zustande kam. Und ich stellte fest, wunderbar, auf der einen Seite, zum Beispiel Apostelgeschichte 2, auf einmal bekehren sich Leute. 3000 wird berichtet, ließen sich taufen, ganz viele sind dabei, sie machen Mist und oh, das Evangelium trägt endlich Frucht. Ja? Super, wunderbar, also besser kann es gar nicht gehen. Dann geht das in Apostelgeschichte 10 weiter und zwar wird dort berichtet von einem Traum. Und das erleben wir auch immer wieder, dass Personen auch in unsere Gemeinde kommen, in eure garantiert genauso, dass sie sagen, ich habe Jesus im Traum kennengelernt. Jesus hat sich im Traum mir offenbart. In diesem Fall war das Petrus als Apostel. Er war dabei zu beten und auf einmal der Magen knurrt. Ja? Oh, er hat bekommen ein bisschen Hunger und er weiß, es ist Mittagszeit, bald gibt es was zu essen. Und jetzt erteilt Gott ihm eine Lektion in der Weise, dass er ein leinenes Tuch sieht, das so herabkommt. Und er guckt rein, da sind lauter Tiere, wo er als Jude weiß, die darf ich nicht essen. Es gab so verschiedene Vorschriften, was man essen darf, was nicht. Diese darf ich nicht essen. Und er hört deutlich eine Stimme, Petrus, nimm und iss. Er sagt, nein, Herr, mach ich nicht. Die Vision wiederholt sich das zweite Mal. Und beim dritten Mal hört auf einmal ein Klopfen. Und da stehen Männer vor der Tür, gesandt von einem Römer, von einem Italiener, gesandt von einem Hauptmann, der nach Jesus suchte. Und von ihm wird gesagt, dass er Almosen gab, dass er betete und dass er ein sehr, sehr frommer Mann war. Nur er kannte Jesus nicht. Und er sendet nun zu Petrus und Petrus versteht auf einmal und sagt sich, Moment, mit diesem Mann dürfte ich keine Gemeinschaft haben, ihr dürft in sein Haus nicht reingehen, ihr dürft mit ihm nicht zusammen essen, aber jetzt ruft Gott mich. Und diese unreinen Tiere hatten ihm auf einmal bei ihm dazu geführt, dass er einen Klick machte, ich muss dahin. Er geht hin zu Cornelius und Cornelius sagt, ich habe mein ganzes Haus versammelt, all meine Leute, sie wollen etwas von Jesus hören. Petrus fängt an zu predigen und die bekehren sich alle. Preist den Herrn, wunderbar, er freut sich darüber. Sie werden getauft. Und hier, wenn ihr genau die Apostelgeschichte liest, merkt ihr, dass der Apostel Petrus sehr, sehr schlau gehandelt hat. Und zwar, er hat nicht selber getauft. Weil als die Leute sich bekehrt hatten, dann ahnt er schon, er muss demnächst vor die Gemeinde. Denn er war ja bei Leuten, wo er nicht hin durfte. Er hat zwar die Überzeugung bekommen, aber eigentlich durfte er dort nicht sein. Und er ahnte, dafür wird die Gemeindeleitung mich nach vorne rufen und sagen, Petrus, erklär mal, was du da gemacht hast. Und genau das passiert in Apostelgeschichte 11. Das heißt, da steht er vorne und berichtet der Gemeinde und sagt, aber die haben sich echt bekehrt. Und die sagen, na, kann sein, aber wir wissen nicht genau. Doch, die haben auch den Heiligen Geist bekommen, genauso wie wir. Oh, das ist schon mal gut. Wer hat getauft? Und Petrus sagt, lies das mal nach, Apostelgeschichte 11. Ich war das nicht, das war der andere. Der hat getauft, aber er hat das davor schon eingefädelt. Und hier merken wir auf einmal, oh doch, um friedfertig als Gemeinde zusammenzuleben, musste der Apostel Petrus hier auch ganz weise handeln, denn er wollte zum einen Leute zum Glauben führen, aber zum anderen sollte die Gemeinde daran ja auch nicht zerbrechen. Und schaut mal, der ganze Galaterbrief und teilweise Epheserbrief, die behandeln so diese Fragen, wo man als Gemeinde um Fragen gerungen hat, wo man theologisch Sachen versucht hat zu klären, wo man das miteinander irgendwie ausgehandelt hat. Und nicht zuletzt in Apostelgeschichte 15. Schaut mal, was da passiert. In Apostelgeschichte 15 waren nun zwei Missionare schon lange unterwegs, Paulus und Barnabas. Es entstanden ganz, ganz viele Gemeinden. Und auf einmal kommt eine theologische Überzeugung einiger in der Gemeinde, dass sie sagen, nur über diesen Weg kann man zum Glauben kommen. Nur so kann man sich bekehren, anders geht's nicht. Jetzt versammelten sich dann die Verantwortlichen in Jerusalem. Abordnungen aus diversen Gemeinden waren das. Das war so eine Art Konferenz, vermute ich mal. Und es heißt, und sie sprachen miteinander und sie hatten sogar so aufgebrachte Stimmen, wo man zum Ausdruck brachte, also sehr, sehr intensiv, was alles richtig wäre. Und die Überzeugung lautete, man kann nicht gerettet werden, wenn man nicht sich beschneiden lässt nach der Anweisung von Moses. Tja, jetzt haben wir ein Problem. Aber haben wir nicht gesagt, Gemeinde als Ort gelebten Friedens? Schaut mal, was hier in Apostelgeschichte 15 passiert. Ab Vers 19 kann man lesen, dass dann auf einmal in der Situation, wo so eine Uneinigkeit also war, wenn man der Apostel Jakobus nach vorne kommt und sagt, liebe Brüder, schaut mal. Und alle horchen hin. Davor hatte Petrus gesprochen und die waren nur dabei, so, oh, der mag streiten oder der mag nur seine Punkte vertreten. Aber der Apostel Jakobus war so jemand, der souverän Sachen zum Ausdruck brachte, der sich in der Bibel auskannte und der nicht nur sich in der Bibel auskannte, sondern biblische Passagen auch anwenden konnte für den Alltag. Und er sagt dann, schaut mal, wenn alle, die aus den Heiden zum Glauben kommen, diese vier Bereiche einhalten, also nichts Ersticktes essen, dann also Blut zu sich nehmen, also von Tieren und so weiter, ne? So vier Bereiche von uns zu sich enthalten, ja, dann könnten sie ja eigentlich dazugehören, oder? Was wir nicht so ahnen, aber dann wiederfinden können, ist, dass die gleiche Regelung, diese vier Punkte, eigentlich schon beim Auszug aus Ägypten angewendet wurden. Und zwar damals schon angewendet wurden auf jeden, der aus Ägypten mitziehen wollte, aber kein Jude war. Und der Apostel Jakobus hat die Einsicht und die Weitsicht, dass er diese Bibelverse aus 3. Mose 17 und 18 nun auf die Gemeinde anwendet und sagt, wie wäre es eigentlich, wenn sie das einhalten? Und alle sagen, warum sind wir nie früher drauf gekommen? Ist so eine tolle Idee. Natürlich können wir das machen. Natürlich sollen wir es machen. Und sie entsenden, so heißt es dann weiter, Personen, die das dann den neu gegründeten Gemeinden auch weitergeben. Das total Interessante ist aber dann das, was in Vers 28 steht, wo es heißt, und es gefiel dem Heiligen Geist und uns. Und dann haben sie einen Beschluss gefasst. Das heißt, sie haben um die Wahrheit gerungen, sie haben um theologische Positionen gerungen, sie haben sich ausgesprochen und im Endeffekt sich aber geeinigt. Das heißt, Gemeinde als Beispiel gelebten Friedens heißt nicht nur, schaut mal, wie man einträchtig beieinander lebt, Psalm 133, sondern heißt auch, dass man sich mit Sachen auseinandersetzt und dann zu einem Ergebnis kommt. Und ich kann euch sagen, die ich jahrelang eine Gemeinde leite, mittlerweile auch drei Standorte und mehr als 1000 Mitglieder nur in unserer Gemeinde, dann zum Ergebnis zu kommen, dass wir sagen können, es gefiel dem Geist Gottes und uns. Also nicht nur uns. Und nicht nur, der Gott wird schon irgendwie klarkommen, sondern diese Übereinstimmung zu finden, das ist mit das Höchste, was man so einer Gemeinde zusprechen kann. Wenn man an den Bereich der Zusammenarbeit und des Friedens denkt. Es gefiel dem Heiligen Geist und uns. Eine Übereinstimmung ist da. Ein Zusammenhalt ist da. Etwas Wunderbares und Schönes ist entstanden. Und schaut mal, Gemeinde als Beispiel gelebten Friedens, Eintracht, Psalm 133, oder eben dann zu erleben, wie durch missionarische Gesinnung, durch Einsätze, durch vieles mehr, auf einmal etwas Wunderbares und Schönes entsteht. Ihr als Gemeinde, ich habe so reingehört in euren letzten Gottesdienst, habe mich richtig gefreut, auch über den Prediger, auch wenn ich das vorher so ein bisschen ausgedrückt habe. Die haben gesagt, na, auch der Prediger ging, nicht nur André Töws predigt gut, ja, auch der andere predigt gut. Ja. Ihr wisst ja, dass all eure Prediger gut predigen. Aber ich hörte rein, wie jemand, ich kenne euch jetzt nicht persönlich, aber wie jemand erzählte, dass man in der Obdachlosenarbeit unterwegs ist. Und ich denke so, naja, wir haben ja auch Obdachlose in Bielefeld. Und nach einer gewissen Zeit kann auch so ein Bereich für eine Gemeinde zu einem Problem werden. Ich weiß das zumindest aus der gefährdeten Arbeit, gefährdeten Hilfe, wo man für Leute, die Drogen genommen haben, im Knast waren und so eine ganz, ganz komische Vergangenheit haben und sie auf einmal Teil der Gemeinde werden. Gar nicht so einfach. Ich weiß von einer Gemeinde, die ist daran fast zerbrochen. Ja, die hatten auf einmal 20-25% der Mitglieder hatten so diesen ganz, ganz komischen Gefängnishintergrund. Und dann auf einmal Sachen zu klären und dann auf einmal die Heirat und Wiederheirat und weil irgendwas nicht möglich war und alles zerstört wurde in der Vergangenheit, da Antworten zu finden, da kann man schon ganz schön hart aufeinander losgehen. Und so kann es durchaus sein, dass diese tolle Arbeit, die ihm entstehen ist, so habe ich es zumindest verstanden, also im Bereich der Obdachlosen, irgendwann auf einmal auch zu einem Problem werden kann. Und dann merken, oh, da müssen wir aber zusehen, wie wir miteinander klarkommen. Toll finde ich auch so das Fest der Kulturen, das sie macht, also schon seit einigen Jahren, glaube ich, wenn nicht Jahrzehnten. Also eine tolle Sache, ja, wenn Leute aus verschiedenen Hintergründen so zusammenhalten, etwas Großartiges. Aber was ist, wenn dann auf einmal die einen sagen, so nicht, nur so. Bei uns wurde das immer so gemacht. Und auf einmal merkt man, oh, doch nicht so ganz einfach. Und wir merken, dass wir auf einmal so mitten drin sind in Situationen, wo wir sagen, Gemeinde als Beispiel gelebten Friedens, nicht immer einfach. Ich zeige euch jetzt ein Bild von brennenden Häusern, ja, das ist also eine Symbolik, also brennende Häuser und da versucht jemand so fast als Seiltänzer, ne, irgendwie dem zu entkommen und gleichzeitig noch für Frieden zu sorgen. Ja? Und so kommt man sich zwischendurch vor, wenn man unterwegs ist, wenn ihr vielleicht an eure Familien denkt, wenn ihr daran denkt, wie ihr allgemein unterwegs seid, auf der Arbeitsstelle, Mobbing und all diese Sachen, die halt vorkommen. Und ich sage euch, oh, mir geht es auch so, wie so einem Seiltänzer. Ich versuche drauf zu bleiben und hoffentlich entkomme ich dem Ganzen und hoffentlich wird alles soweit gut laufen. Und von daher lade ich euch jetzt ein, mit mir mitzudenken in 5 Bereichen. Und dafür habe ich dann 5 Kerzen gewählt, also bei jedem nächsten Bereich so eine Kerze dazukommen, denn wir sind ja Lichter in dieser Welt und diese Kerzen sollen uns daran erinnern, eben dass wir nun bei der nächsten Anwendung sind. Bei der nächsten Anwendung, um darüber nachzudenken, wie nun die Gemeinde als Ort gelebten Friedens so unterwegs sein kann, auch im 21. Jahrhundert. Aber davor kurz eine Frage. Erstmal ein Kompliment. Also ihr hört wirklich aufmerksam zu. Ne? Also ich bin ja seit Jahren gewohnt, zu Menschen zu sprechen. Ich sehe das in euren Augen, ja. An eurer Körperhaltung, ja, ob ihr dabei seid oder nicht, ihr hört wirklich sehr, sehr aufmerksam zu. Macht ihr das immer? Wer macht das immer? Einmal Hand hoch. Nein. Ja. Für mich nur als Einschätzung so insgesamt, wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch ist ledig? Ledig ist ja ein sehr schöner Stand, ein guter Stand. Der Apostel Paulus spricht davon, dass sogar besser ist, ledig zu bleiben. Dafür bin ich, dass ihr einmal aufsteht, alle, die ihr ledig seid. Also Kinder ja sowieso, aber dass ich einfach mal kurz sehe, so einschätzen kann, zu wem ich spreche. Also egal, wie alt ihr seid, also wer von euch ist Single? Das ist ein wunderbarer Stand, sagt der Apostel Paulus, ja, dass es sogar besser ist, sagt er, nicht verheiratet zu sein. Wer hat Pech, verheiratet zu sein? Einmal aufstehen. Nein, wer ist verheiratet? Ja, bitte einmal kurz aufstehen, dass ich so auch eine Ahnung habe, wo ihr seid und wo ihr sitzt. Ja, weil wenn es um Anwendungen geht, ja. Ja, okay, Dankeschön. Vielen Dank. Dann nochmal vom Alter her, wer von euch ist so 30 und jünger? Noch einmal kurz sehen, 30 und jünger. Einmal bitte aufstehen, 30 und jünger. Okay, herzlichen Dank, ja. Und die anderen vermute ich mal, haben gut zugehört, ihr müsst jetzt nicht mehr aufstehen. Dankeschön, ja. Ja, Gemeinde als Beispiel gelebten Friedens. Zum einen Kerze Nummer 1, ja. Christen sind Friedensstifter. Ausrufezeichen. Einfach als Aussage, Christen sind Friedensstifter per Definition. Unser Jesus spricht darüber und sagt zum Beispiel Epheser 2, Vers 14, sagt die Schrift, Christus ist unser Friede. Und wenn wir dann die Bergpredigt dazu nehmen, wo er sagt, ja, dass wir Friedensstifter sind und selig sind, die Frieden stiften, dann kann man nur und man kann es nicht anders als zu verstehen, per Definition sind Christen Friedensstifter. Per Definition. Das heißt, die Gemeinde Jesu Christi ist quasi das Friedensprojekt Gottes. Und um der Welt zu zeigen, wie man so miteinander klarkommen kann, wie die Gemeinde leben kann und so weiter, müsste man theoretisch jedem hier in der Nachbarschaft sagen, hast du Eheprobleme, dann geh hier zur Evangelischen Freikirche Köln und schau nach, wie sie die lösen, wie sie Eheprobleme lösen. Hast du Mobbingprobleme auf Arbeitsstelle, geh zu ihnen hin, sie werden sie beibringen, wie man damit klarkommt. Das heißt, die Gemeinde ist per Definition friedensstiftend. Sie trägt dazu bei, dass komplizierte Situationen geregelt werden. Sie trägt dazu bei, dass in diversen Zusammenhängen Lösungswege beschritten werden, Lösungswege gefunden werden. Und ihr habt praktisch keine Wahl. Ihr seid dabei, Friedensstifter zu sein. Ob gut oder weniger gute, auch als Einzelperson, das könnt ihr zwischendurch vielleicht selber beurteilen. Zwischendurch muss man vielleicht so einen Test machen, um zu schauen, also wie friedfertig ist man, um einzelne Situationen an sich zu klären. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber per Definition seid ihr Friedensstifter. Für uns als Gemeinde sind das Leben und die Lehre Jesu Maßstab für unser Handeln. Das heißt, wir unterscheiden nicht und sagen, im zivilen Bereich bin ich Friedensstifter, im staatlichen nicht. Im privaten bin ich Friedensstifter und militärischen nicht. Sondern egal in welchem Bereich und in welchem Beruf wir unterwegs sind, wir sind, weil wir Jesu Nachfolger sind, Friedensstifter. Das ist also die Kerze Nummer 1. Das heißt, ihr seid das Licht der Welt, sagt der Herr Jesus, ihr seid Friedensstifter, du und ich, weil wir zu Jesus gehören, weil Jesus zu uns gehört. Und dann in Epheser 2 heißt es noch weiter, Jesus Christus ist uns nahe geworden und er hat uns zusammengebracht. Das heißt, per Definition sind wir Friedensstifter. Zwei Kerzen, Gemeinde als Ort der Versöhnung in Ehe und Familie. Ach, ich habe viele Gespräche geführt und führe sie immer noch in Zusammenhängen, wo es um Ehe oder Familie geht, wo man zwischen in die Sackgasse reinkommt. Und immer wieder erlebe ich so, dass Leute meinen, wenn ich mit Heinrich Klassen gesprochen habe, dann ist alles geklärt. Also er klärt für mich alles. Zum Glück kann er nicht alles klären, aber zwischendurch wünsche ich mir das, dass ich alles klären könnte. Nein, die Gemeinde als Ort der Versöhnung in Ehe und Familie bedeutet, dass man den Bereich Seelsorge folgendermaßen versteht. Auf drei Ebenen versteht. Einmal als Basisseelsorge. Als Basisseelsorge, wie ich das als junger Pastor immer erlebt habe, da kommt, ich war 30 Jahre alt und dann eine Gemeinde, 600 Mitglieder und da kommt jemand auf mich zu und sagt, weißt du, was der und der angestellt hat? Ich sage, Moment, stopp. Hast du mit der Person gesprochen? Nein. Ich sage, dann will ich das auch nicht wissen. Ja wie, du bist unser Leiter. Ich sage, haha, ich habe eine Bibelstelle, Matthäus 18. Und da steht, wenn jemand sündigt, dann gehe hin und besprich mit der Person das. Wenn du es besprochen hast, die Person nicht einlenkt, dann hol eine zweite dazu und wenn sie dann nicht einlenkt, dann kommst du zu mir. Das heißt, Basisseelsorge bedeutet genau das. Das heißt, du bist für jemand verantwortlich und du bist auch und du auch und du auch. Das heißt nicht André und Eduard und Heinrich und Daniel und wie immer eure Ältesten heißen mögen, sind dafür verantwortlich, sind auch mitverantwortlich. Aber wenn du merkst, jemand kommt nicht zum Gottesdienst, jemand ist schon lange nicht da gewesen, wenn du merkst, hier passt was nicht, da passt was nicht, Ruf doch an. Schreib eine WhatsApp. Frag nach. Das ist Gemeinde als Ort der Versöhnung und für Ehe und Familie, wo man reinhört, wo man versteht, wo man an Beziehungen arbeitet und wo du vielleicht viel, viel besser in der Anfangszeit helfen kannst, als irgendein Ältester der Gemeinde, der natürlich weise ist in seiner Vorgehensweise, und zu ihnen komme ich ja auch gleich noch. Man hat bei der Harvard-Studie, die seit 75 Jahren geführt wird und nur mit ein, zwei Jahren, wirklich seit 75 Jahren befragt man 742 Männer. Einige sind natürlich schon verstorben und auch einige, die die Studie angefangen haben, sind schon tot, ja. Aber man gibt es in dem Sinne weiter, um festzustellen, was Glück ausmacht. Und diese Harvard-Studie besagt, wie gesagt, seit 75 Jahren wird sie durchgeführt, jedes Jahr besagt, dass wenn die Beziehungen zueinander passen, dann ist man glücklicher. Jetzt kannst du anstellen, was du willst, ja, um glücklich zu werden, es währt vielleicht eine kurze Zeit, aber wenn die Beziehungen zueinander passen, Männer zu Männern, Frauen zu Frauen, als Ehepaar miteinander, also wenn die Beziehungen insgesamt in deinem Umfeld einigermaßen gut sind, dann gehörst du zu den glücklichen Menschen. Das heißt, die Basisseelsorge ist eben die, dass Ehen und Familien als Ort der Versöhnung der Gemeinde dann geholfen ist, wenn sie erleben, dass jemand merkt, mir geht es nicht so gut. Und das bist du, der du es merkst. Ebene 2 ist die, dass diverse Kleingruppen da sind, die habt ihr ja auch, Hauskreis, Bibelkreis, Gebetskreis, wie immer sie heißen mögen. Und da ist man füreinander verantwortlich als Kleingruppe. Da ist man füreinander verantwortlich, weil man da einander ja besser kennenlernt, weil man miteinander redet, weil man einander sich öffnet und weil man einfach füreinander da ist. Vor Corona, wir hatten einen Chor und eine Frau, 48 Jahre alt, schwerst erkrankt. Die war wirklich monatelang im Krankenhaus. Dann war sie zu Hause, aber sie musste liegen. Ihr Mann musste zur Arbeit, die Tochter 10 Jahre alt, musste zur Schule. Also unheimlich kompliziert. Und dann besuchten Lili und ich sie auch zu Hause nach einer gewissen Zeit, sie als Familie. Und wir hatten schon gehört, dass für sie jeden Tag gekocht wird. Jeden Tag wird eine Mahlzeit vorbeigebracht mit Vorspeise, Hauptspeise und Nachtspeise. Und wir haben eine super tolle so Diakonengruppe, also wirklich, die sind bestens organisiert, unsere Diakone, ja. Und dann dachte ich so, wow, das waren unsere Diakone. Also die haben das eingerichtet. So. Jeden Tag gibt es eine Mahlzeit. Fragen dann vorsichtig nach, welcher Diakon war das denn, der das so organisiert hat? So, nein, kein Diakon. Ah, dann waren es die Ältesten, natürlich. Ne? Nein, sagen sie, das waren unsere Chorsänger, unsere Kleingruppe. Die haben mitbekommen, dass uns nicht gut geht. Die haben mitbekommen, dass wir so unten und am Boden sind, dass wir zu nichts mehr fähig sind. Und die haben sich organisiert. Und die kochen jeden Tag seit 2 Wochen, seit 3 Wochen für uns. Und bringen es und helfen aus. Jetzt sind 2 Jahre vergangen. Der Frau geht es wieder besser. Die Familie ist da im Gottesdienst. Und wir feiern das, dass nicht nur die Basisseelsorge funktioniert hat, sondern dass Versöhnung und Friede und gutes Miteinander möglich sind, auch im Bereich eben auf Ebene 2, eben der Gruppenarbeit. Ebene 3 sind dann die Sonderfälle und hier sind natürlich die Ältesten dran, die sich dann einsetzen, die für Sonderfälle dann sich auch die Zeit nehmen, die, wenn es sein muss, so verknüpft sind, dass sie auch zu Ärzten und zu Therapeuten überweisen können und hier auch weiterhelfen können. Das ist Gemeinde als Ort des Miteinanders und der Versöhnung und des Friedens ist die, wo man miteinander und füreinander da ist. Die dritte Kerze leuchtet und sagt uns das Allerwichtigste, das habe ich so in die Mitte gesetzt, ich sagte, es sind nur 5 Bereiche, über die ich mit euch zusammen nachdenken will, Gemeinde als Ort gelebten Friedens, und das so das Allerwichtigste so in der Mitte, da habe ich es hineinplatziert, ist, wie du Frieden mit Gott finden kannst, wie du dich bekehren kannst. Eine wahre Geschichte. Ein Mann, Pastor, versucht also Kontakt aufzubauen zu einem seiner Nachbarn, und der konnte so ordentlich einem anderen ins Gesicht geben, der war Boxer. Ja. Er war auch schon recht hoch aufgestiegen, so in seinen Boxkämpfen, war so recht gut eigentlich, ja, und sie waren so gute Freunde. aber so mehr auf Abstand. Haben schon mal zusammen so ein Wochenende verbracht, eine Fahrradtour gemacht und zusammen gegrillt, aber über Jesus so gesprochen, aber noch nie so weit gewesen, dass man sagt, willst du dich jetzt bekehren? Weil der Pastor den Eindruck hatte, er ist noch nicht so weit. Aber er hat schon ein bisschen über Jesus gesprochen und war ein guter Freund für ihn. Und eines Tages, es war Mitte des Monats, sagt dieser Boxer zum Pastor, kannst du am 31. zu mir kommen? Er sagt, guck in den Kalender rein, ja, doch könnte ich. Ne? Worum geht es denn? Sagt er, ich will mich bekehren. Und dieser Pastor berichtet und sagt, ich bin kalvinistisch genug, dass ich mir sage, wenn dieser Mann diesen 2 Wochen sterben sollte, also Gottes Gnade wäre schon irgendwie, würde ihn schon irgendwie retten, ja. Aber dann habe ich mir gesagt, oh, 2 Wochen, warum so lange? Du kannst doch jetzt machen, hier. Und nein, sagt er, in 2 Wochen, 31. kommst du zu mir. Sagt, am 31. komme ich zu ihm, das Wohnzimmer voller Leute. Er hat seine Freunde eingeladen, seine ganze Familie, Onkel, Tante, Nichte, Neffen und sagt, dieser Pastor ist mein Freund und er wird uns gleich erklären, wie ich mich bekehren soll. Und er denkt, Moment, kannte ich diese Geschichte schon von irgendwo? Und erinnert sich tatsächlich, Apostelgeschichte 10. Und er sagt, da bekam ich Mut und habe Zeugnis gegeben und dieser Boxer sagt, und jetzt knie ich mich hin und bekehre mich. Der Pastor hat dann nicht weiter berichtet, ob weitere Bekehrungen zustande kamen, aber das war seine Bekehrungsgeschichte. Das heißt, Friede mit Gott auf seine Art und Weise. Und meine Lieben, die ihr heute zuhört, die ihr dabei seid hier im Saal oder auch online, was ist deine Geschichte der Bekehrung? Was ist deine Geschichte des Erlebnisses? Gott hat mir Frieden ins Herz geschenkt. Jesus lebt in meinem Herzen. Und wenn das vielleicht noch nicht der Fall gewesen ist, kann deine ganz individuelle Geschichte heute beginnen, mit dieser Predigt, mit diesem Gottesdienst, dass du sagst, lieber Jesus, werde du Teil meines Lebens. Werde du Teil meines Lebens, damit ich mit dir leben kann und mit dir unterwegs sein kann. Die 4. Kerze leuchtet und lautet, Gemeinde als Ort der Versöhnung mit sich selbst. Denkt ihr, mit mir selber? Was meint er jetzt damit? Nun, hier will ich zum einen erwähnen und sagen, in der Gemeinde darf man sich eigentlich öffnen, man darf sich fallen lassen, man wird aufgefangen. In der Gemeinde darf man so sein, wie man ist. Hier muss man nicht heucheln, denn hier ist man ja unter sich. Hier sind ja bekehrte, erlöste, wiedergeborene Menschen zusammen. Und hier darf man einfach mal auch Schwächen zugeben, hier darf man wissen, dass man füreinander betet. Das heißt, diese Versöhnung mit sich selbst kann in der Weise geschehen, dass man sich vergeben weiß. Dass man weiß, die anderen haben mir auch vergeben. Denk da an Onesimus und Paulus. Onesimus war ja weggelaufen und hatte sich dann von seinem Herrn und hat sich dann bekehrt. Und er sagt, Paulus, Moment, wenn du bekehrt bist, musst du zurück in deine Gemeinde. Er sagt, Moment, wenn ich jetzt zurückkomme zu Philemon, der steckt mich in den Knast, der wird mich bestrafen. Er sagt, nee, du musst zurück in die Ortsgemeinde, zurück zu deinen Geschwistern. Da wird dir geholfen, da wirst du aufgefangen, da wird man mit dir auch Seelsorge machen, da wird man dir helfen, klarzukommen. Versöhnung mit sich selbst bedeutet, dass man auch mal Sachen ausspricht, wenn du vielleicht verletzt bist aus der Vergangenheit und irgendwas in der Gemeinde gelaufen ist, was nicht passte, dass du das aussprichst und dass du irgendwie zu dir kommst und den anderen die Möglichkeit schenkst, auch zu sagen, ach, schon längst vergessen und vergeben, wir leben doch zusammen. Das heißt, hier darf man sich fallen lassen, hier wird man aufgefangen, hier darf man als Versöhnter leben, weil man in einer friedfertigen Gemeinde unterwegs ist. Oder ich denke da an Situationen, auch der Krankheit. Oh, wie leiden manche unter ihren Krankheiten, unter ihren Schmerzen und sie wagen sich nicht, sich zu öffnen. Und dabei sagt der Apostel Jakobus, wenn du leidest, was? Dann rufe die Ältesten. Nein, aber unsere Ältesten, die können nicht so gut beten. Bestimmt nicht. Die Ältesten anderer Gemeinde, die rufe ich vielleicht. Nein, der Apostel Jakobus sagt, rufe die Ältesten eurer Gemeinde. Und auf einmal entsteht so eine Vertrauensbeziehung, weil man sich dem Wort Gottes unterordnet und weil man dann die ruft, die zueinander gehören. Und gemeinsam erlebt man auf einmal, dass Gott auf unterschiedliche Art und Weise dann das Gebet erhört und dass Gott auf unterschiedliche Art und Weise auch zu einer Versöhnung im Herzen führt. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal so mitgehen musste oder durfte zu seinem Gebet mit Handauflegen, mit Ölsalbung. Das war schon komisch. Ja, du gehst so hin und hast ein bisschen Öl mit oder die Leute haben ihr eigenes Öl und dann ist so ein Druck da. Ja, jetzt sollst du beten, jetzt werden die gesund. Und wenn sie gesund werden, ja. Und dann damit klarzukommen und zu erleben, Gott bekennt sich zu seiner Gemeinde. Und auf einmal entsteht so eine vertrauensvolle Beziehung und ein versöhntes Miteinander, weil man auch hier nach der Schrift handelt. Und die fünfte Kerze leuchtet, und zwar in der Weise, dass das Ganze, was die Gemeinde erlebt, als Versöhnte, als zueinander Zugewandte, auf einmal auch die Welt erleben kann. Ich sagte ja, wir hatten letztens unseren Hochzeitstag mit Lele und wir waren ein paar Tage unterwegs gewesen und haben sie gesagt, okay, an diesem speziellen Hochzeitstag wollen wir zusammen frühstücken. Wir sind dann also ins Café gegangen, andere Stadt, Halle an der Saale und haben dann Frühstück für zwei bestellt. Und ich hatte das gar nicht so gesehen, ja, aber Lele hat dann ein Brötchen bestellt, unter anderem, das wie ein Herz gebacken war, also wirklich so ein Herzbrötchen. Hat sie dann bestellt. Und jetzt hatten wir Käse und Eier und also alles, was so dazugehört und Wurst und Marmelade und sonst was alles und dieses wunderschöne Herzbrötchen. Man kann auch im Alter noch ein bisschen romantisch sein, oder? Aber das ist toll, wir haben gefrühstückt und dann haben wir gesagt, Moment, Halle an der Saale, hier geschah ja auch mal etwas vor 400 Jahren. Ungefähr 400 Jahren. Hier war doch der August Hermann Francke. Der August Hermann Francke, der Begründer der Schule für alle, egal aus welcher Bildungsschicht du kommst. Und, und dann sagen wir uns, ach, wir bleiben ein bisschen länger in der Stadt, sind also in die Innenstadt gegangen, zu der Stiftung, einige Häuser dort und die hatten gerade Eröffnung einer Ausstellung. Und jetzt erleben wir das und sind mittendrin und bekommen etwas mit, was wir in Theorie ja wussten, aber irgendwo abgelegt hatten. Der August Hermann Francke hatte sich zur Aufgabe gemacht und hat gesagt, wir wollen den Glauben an sich zu etwas machen, das alle Menschen betrifft. Wir wollen die Gesellschaft verändern, indem wir Hungrige füttern, indem wir denen, die keine Schulbildung haben, Schulbildung geben, indem wir für die Gesellschaft da sind und hat dann etwas ins Leben gerufen, nämlich eine Hungerhilfe und eine Waisenschule und zuerst waren die Jungs da, dann Mädchen, dann aus England kommende Jungs und später entstanden Gemeinden und vieles, vieles mehr. Und mittlerweile sind 400 Jahre vergangen, die setzen sich immer noch ein, weil sie sagen, Bildung und die Gesellschaft verändern kann man vom Christentum her. Wenn Jesus im Mittelpunkt ist und wenn wir das nicht nur für uns behalten, sondern andere weitergeben und weitertragen. Und von daher, meine lieben Geschwister hier in Köln und alle, die online dabei seid, ich wünsche euch als Gemeinde Gottes reichen Segen, dass ihr als Gemeinde ein Beispiel seid für den gelebten Frieden und damit Hoffnung schafft, auch in der unmittelbaren Umgebung. Damit Hoffnung schafft, nicht nur in eurer Nachbarschaft, sondern auch in der ganzen Stadt Köln und darüber hinaus. Indem ihr Hoffnung schafft, weil ihr Jesus verkündet und Jesu Gebot lebt. Seid Friedensstifter. Amen. Amen.